Radio Prag International. Nachrichten.
Der ehemalige Prager Imam wurde wegen Terrorismus zu 10 Jahren Haft verurteilt. In Tschechien ist das Interesse an Flugtickets wegen des Coronavirus gesunken und Experten aus Brünn helfen bei der Regeneration des Masarykwaldes in Israel. Der ehemalige Prager Imam Samer Shehadeh ist wegen der Beteiligung an einer terroristischen Organisation und Finanzierung von Terrorismus zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Sein Bruder Omar erhielt eine 11-jährige Gefängnisstrafe, seine Schwägerin Fatima Hutkova muss für 6 Jahre hinter Gitter. Das Urteil des Prager Stadtgerichts ist nicht rechtskräftig, beide Seiten können noch Einspruch dagegen erheben. Bei der Urteilsverkündung am Freitag stand nur Samer Shehadeh vor Gericht. Nach Omar Shehadeh und Fatima Hutkova wird weiterhin gefahndet. Beide sind flüchtig. Iman Shehadeh wurde dafür bestraft, seinem Bruder und dessen Partnern geholfen zu haben, nach Syrien auszureisen und sich dort der Terrororganisation Al-Nusra anzuschließen. Über die beiden Boten hätten die Terroristen zudem Gelder erhalten, die bei einer Spendensammlung in Tschechien zusammenkamen. Shehadeh gab dies zu, er hält sein Verhalten jedoch für keine Straftat. Das Interesse der Tschechen an Flugreisen ist wegen des Coronavirus rückläufig. Der Verkauf von Flugtickets nach Italien ist in der zurückliegenden Woche im Jahresvergleich um bis zu 70% gesunken. Die Nachfrage zu weiteren Zielorten in Europa und Asien ist ebenso zurückgegangen. Das teilten die Verkäufer von Flugreisen gegenüber der Nachrichtenagentur CTK mit. Diese Angaben hat die Direktorin des Flugreisenportals Student Agency, Vera Janicinova, bestätigt. Im Monat Februar haben wir auf dem tschechischen Markt einen Rückgang von 15% bei der Nachfrage nach Flugtickets registriert, sagte Janicinova. Der Masarykwald, der im Jahre 1930 von tschechischen Siedlern in Israel gepflanzt wurde, ist in einem schlechten Zustand. Mehrere Hektar des Waldes vermissen nach den Jahrzehnten die richtige Pflege. Der Wald ist inkohärent und instabil, stellten Experten und Studenten der Mendel-Universität in Brünn im Februar bei ihrer Studienreise vor Ort fest. Über die Ergebnisse der Reise informierte ein Hochschulsprecher am Freitag die Nachrichtenagentur CTK. Der Wald befindet sich unweit des Kibbutz Sarit bei Nazareth. Die tschechischen Siedler haben hier den Wald als Geschenk an den tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk zu dessen 80. Geburtstag angelegt. Sie setzten 13.000 Bäumchen aus. Auf Wunsch der Vertreter des jüdischen Nationalfonds sollen die Forst- und Ökologie-Experten aus Tschechien nun bei der Regeneration und eventuell Wiederaufforstung des Waldes behilflich sein. In Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft will die tschechische Nationalmannschaft ihr Trainingscamp in Südtirol aufschlagen. Dies ist eine der Regionen, die gegenwärtig in Europa am meisten vom neuartigen Covid-19-Virus betroffen sind. Die Entwicklung der dortigen Situation wird daher von den Verantwortlichen des Auswahlteams aufmerksam verfolgt. Bis zu Beginn des Camps und der darauffolgenden EM-Endrunde seien noch über 3 Monate Zeit. Momentan lasse sich nicht vorhersehen, wie die Lage dann sein wird. Man verfolge das Ganze aber und werde kein Risiko eingehen, wird Auswahlarzt Peter Krejci Senior in einem Pressebericht zitiert. Und noch eine Meldung vom Sport. Petra Kvitová hat beim Tennisturnier in Doha das Halbfinale erreicht. Am Donnerstag setzte sich die Tschechin gegen Ons Jabeur aus Tunesien mit 7:6 und 7:6 durch. Für sie war es der 13. Sieg bei einem WTA-Turnier auf Hartplatz. Im Halbfinale trifft die zweimalige Wimbledon-Siegerin auf Ashleigh Barty aus Australien. Und zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien meist bewölkt bis bedeckt. In Böhmen und auf der böhmisch-mährischen Höhe stellenweise Schneefall. Zu Tagesbeginn besteht örtlich die Gefahr von überfrierender Nässe. Tagsüber lassen die Niederschläge nach, doch am Abend ziehen von Westen her neue Schauer auf. In Höhen über 1000 Meter fällt Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International. Am Mikrofon war Lothar Martin.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Stadt Žatec hat ein historisches Stadtzentrum. Dort wurde der Film Jojo Rabbit gedreht. Auch tschechische Winzer produzieren Bioweine. Einige Beispiele der Volksetymologie nennen wir im heutigen Tschechischkurs und im Spaziergang durch Prag geht es in das Stadtmuseum. Bleiben Sie dran! Das Städtchen Žatec liegt in Nordböhmen. Es hat das, was viele deutsche Städte nicht mehr haben, ein historisches Zentrum. Deswegen wurde hier der Film Jojo Rabbit gedreht. den schon viele Millionen Kinogänger auf der Welt gesehen haben. Im Folgenden mehr zu Schattitz aus Filmkulisse. Sie hören einen Beitrag von Till Janser.
Feldmarschall Jojo, Sie sind unser bester Mann. Bereit zum Verlassen des Hauses?
Heute beschäftigt ihr Jungs euch mit solchen Dingen wie Kriegsspiele, Hinterhalttechniken und Sachen in die Luft sprengen.
Ich glaube, ich kann das nicht.
Was?
Der begeisterte Hitlerjunge mit dem Spitznamen Jojo Rabbit lebt in der fiktiven deutschen Stadt Falkenheim. Die Außenszenen für sein Satire-Drama hat Regisseur Taika Waititi in zwei tschechischen Städten gedreht. Eine davon ist Žatec, das Zentrum eines der wichtigsten Hopfenanbaugebiete. Die Gemeinde mit rund 19.000 Einwohnern hat schon vielen Filmemachern als Kulisse gedient. Aber warum?
Diese Frage stellen wir uns in der Stadtverwaltung auch häufig. Von den Produzenten und Regisseuren erhalten wir aber immer eine klare Antwort. Es ist das historische Stadtzentrum, das auf die Entwicklung des Hopfenanbaus zurückgeht. Es sind die schönen Gebäude, die noch heute stehen, und das Kopfsteinpflaster aus Granit. Das alles trägt dazu bei, dass nicht nur die Drehstäbe von Historienfilmen nach Žatec kommen.
Dies sagt der stellvertretende Bürgermeister Jaroslav Spitschka. Selbst Hollywood-Stars kommen daher in das Städtchen. Bei Jojo Rabbit war es Scarlett Johansson. Sie spielt die Mutter des 10-jährigen Hitlerjungens. Gerade für diesen Streifen wurden in der Innenstadt rund um den Platz der Freiheit aber auch Hakenkreuzflaggen und weitere nationalsozialistische Symbole aufgehängt. Nicht immer zur Begeisterung aller Bewohner, wie Spitschka gesteht.
Es gibt immer zwei Gruppen. Die einen sehen die Filmdrehs als Zuschuss für das Stadtsäckel. Sie sind froh, wenn Žatec auf der Leinwand erscheint. Und sie kommen zum Drehort, manche nehmen sogar als Komparsen teil. Bei den anderen haben wir die Erfahrung gemacht, dass nationalsozialistische Symbole gewisse Zweifel aufkommen lassen. So haben sich Anrufer beschwert, als die Flaggen schon zwei Tage vor dem Dreh aufgehängt wurden. Doch wir haben gute Erfahrungen gemacht mit den Produzenten. Ein Telefongespräch und die Nazi-Symbole wurden überdeckt. Sie waren dann erst am Drehtag zu sehen.
Žatec war bereits Kulisse für mehrere Dutzend Filme. So diente es auch schon als zerbombtes Dresden oder als Paris zu Zeiten der Französischen Revolution. Für den März hat sich erneut ein Drehteam angekündigt. All die Aufnahmen spülen Geld in die Kassen.
Im Jahr sind es rund 1 Million Kronen. 2019 war sogar noch erfolgreicher. Da lag der Erlös bei 1,5 Millionen Kronen. Im Stadtrat sind wir übereingekommen, dass die Gelder in die Restaurierung des historischen Zentrums fließen sollen.
Früher war die nordböhmische Stadt vor allem Bierliebhabern ein Begriff. So gibt es natürlich auch ein Museum rund um den Gerstensaft. Mittlerweile kommen die Touristen aber auch, um die Kulissen für die vielen Kino- und Fernsehproduktionen selbst in Augenschein zu nehmen. Das wolle man ausnutzen, sagt der stellvertretende Bürgermeister.
Deswegen ist im Renaissancegebäude der alten Mälzerei eine kleine Ausstellung über die Filme entstanden. Sie bezieht sich zum Beispiel auf Oliver Twist, Jentl oder Die Elenden. Zudem hat die Kommission für Kultur und Fremdenverkehr eine Handy-App in Auftrag gegeben. Diese soll die Besucher an jene schönen Orte führen, an denen ausländische und einheimische Streifen gedreht wurden. Damit wollen wir den Fremdenverkehr unterstützen.
Till Janser war das mit einem Bericht über die Stadt Žatec. Tschechien ist tatsächlich auch ein Weinland. Die meisten Reben wachsen in Mähren, einige auch in Böhmen. Mittlerweile sehen aber viele Winzer von konventionellen Anbaumethoden ab und wagen mehr Bio in ihrem Handwerk. Mehr von Strachia Bucan.
Wein ist es keiner, den der Technologe Petr Ilek in großen Fässern vorbereitet. Es sind vollkommen natürliche Pflanzenschutzmittel, die er für das Weingut in Kutná Hora anrührt.
Nejčastější jsou vlastně kopřivy, přeslička, šalvy.
Meist nehme ich Brennnesseln, Schachtelhalme, Salbei oder Thymian. Die Brennnessel beispielsweise eignet sich wegen ihrer Nährstoffe, die später wichtig sind bei der Gärung. Wir versuchen alles zu verwenden, was aus dem Weinberg kommt. Wir jäten nichts und geben auch nichts hinzu, vor allem keine zusätzlichen Hefen.
Žádný kvasinky do toho nepřidáváme.
Auf den ersten Blick sieht es in den Weinkellern der Winzerei in Kutná Hora so aus wie überall sonst. Doch die Tropfen in den französischen Holzfässern und Edelstahltanks sind etwas ganz Besonderes. Sie werden nämlich biologisch und biodynamisch hergestellt. Auch Jan Verunáč ist dort Winzer und er vertraut ganz auf die Mondphasen.
Wenn der Mond abnimmt, dann wachsen die Pflanzen langsamer. Nimmt er hingegen zu, sind die Wachstumsfaktoren viel stärker. Die Kontrolle der Reben ist demnach viel komplizierter. Die Mondphasen sind so ein Orientierungspunkt für uns, nach dem wir uns richten müssen.
Gegründet wurde das Weingut in der mittelböhmischen Bergbaustadt von Stanislav Rudolfski. Nachdem er sich vom konventionellen Weinbau verabschiedet hatte, setzte er zunächst auf Bio. Mittlerweile ist er Inhaber einer sogenannten Demeter-Lizenz, die besonders strenge Regeln vorgibt.
Grundsätzlich geht es immer um dasselbe. Der zauberhafte Most muss zum Wein herangären. Je weniger man hinzufügt, desto besser ist es für die Biodynamik. Deswegen verwenden wir auch weniger Schwefel, den man zur Konservierung des Weines braucht. Der Anteil ist nur halb so groß wie bei konventionellen Tropfen.
In Tschechien sind es rund 50 Winzer, die Wein abseits vom Mainstream produzieren. Dabei entstehen gute Tropfen, ob nun als sogenannter Natur oder als authentischer Wein. Dabei haben sich die Weinbauern in verschiedenen Gruppen zusammengeschlossen. Eine von ihnen sind die Authentisten. Auf der anderen Seite hat der alternative Wein aber seinen Preis. Das weiß auch Stanislav Sokup.
Als Kunde muss man für eine Flasche ab 200 Kronen hinlegen. Man zahlt ja für die Handarbeit. Manchmal kommt der hohe Preis auch daher, dass der Wein 3-4 Jahre lang im Fass lagert. Für den Winzer bedeutet das, dass er jedes Jahr neue Fässer hinzukaufen muss. Das ist jedes Mal eine Investition in Höhe von rund 30.000 Kronen je nach Produktion. So werden Weine, die lange liegen, dementsprechend teurer.
Stanislav Sokup hat vor einigen Jahren eine Weinbar in Prag aufgemacht, in der es hauptsächlich alternative Tropfen zu kaufen gibt. Diese kommen aber nicht nur aus Tschechien.
Hier habe ich eine Rebsorte, die aus Slowenien stammt. Die Farbe geht in goldene und orange Töne über. Da der Wein mit der Schale gärt, schmeckt er voller und kräftiger.
Strachia Bučan war das mit einem Bericht über alternative Weine aus Tschechien. In einer der letzten Folgen unseres Tschechischkurses haben wir die sogenannte Volksetymologie erwähnt. Hier nun einige Beispiele dafür von Markéta Kachlíková.
Mit Etymologie
Etymologie
bezeichnet man die Wortherkunft
Původslova.
Bei der Volksetymologie
Lidová etymologie
handelt es sich um eine falsche Form der Etymologie. Die Herkunft eines Wortes wird anhand einer formalen oder inhaltlichen Ähnlichkeit
Podobnost
mit einem Begriff gedeutet, mit dem das Wort eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Die Hölle heißt auf Tschechisch
Peklo.
Man kann das Verb braten
Péci.
Dahinter vermuten. Das ist aber falsch.
Peklo
leitet sich nämlich von einem alten tschechischen Wort für das Pech ab. Der Zwerg heißt
Trpaslík.
Er leidet aber nicht
Trpět.
Wie man vielleicht denken würde, sondern er geht auf die altslawische Bezeichnung für jemanden zurück, der nur drei Fäuste
Tři pěsti.
Hoch war. Manchmal entstehen aus der Volksetymologie heraus ganz neue Wörter. Die Rosine,
Rosinka,
ist aus der deutschen Bezeichnung entstanden. Viele verbinden die Trockenfrucht aber mit dem
Rosen,
also der Traube, und nennen sie falsch
Rosinka.
Diese
Rosinka
hat sich übrigens mittlerweile so sehr eingebürgert, dass sie in die Hochsprache aufgenommen wurde. Einen häufigen Fehler gibt es beim Verb
protégovat.
Es leitet sich ab vom französischen protéger, also schützen. Viele Tschechen vermuten allerdings das Adjektiv
těžký
dahinter. Sie sagen daher
protěžovat.
Aufgrund der Volksetymologie werden auch die Initiale mit den Personalangaben
nationale
verwechselt. Und man sagt für rückdatieren fälschlicherweise
antidatovat
anstatt
antedatovat.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou. No tu rozinku. Den Tschechischkurs hat für Sie Margareta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag International. Das Prager Stadtmuseum steht in einem kleinen Park nahe dem Busbahnhof und der sogenannten Prager Magistrale. Schon bei der Eröffnung im Jahre 1900 war klar, dass die Räumlichkeiten für das Museum einer Großstadt allzu beengt sind. Aber erst jetzt, 120 Jahre später, gibt es Pläne für den Bau eines neuen Gebäudes. In diesem könnte ein Museum für Archäologie untergebracht werden. Mehr erfahren Sie im folgenden Spaziergang durch Prag. Spaziergang durch Prag. Vom Museumseingang geht es nach rechts in den Ausstellungssaal. Auf großen weißen Tafeln wird die Geschichte des Prager Stadtmuseums beschrieben. Gezeigt werden zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos, Zeichnungen und Baupläne. Von den Tafeln führt ein schwach beleuchteter Weg zu 24 Modellen unterschiedlicher Gebäude. Es handelt sich um Entwürfe von Prager Architekturstudenten. Die neue Ausstellung trägt den Titel Geschnow Jenáš, zu Deutsch etwa Geschnow gehört uns. Museumsleiterin Susanna Strnadová. Unsere Ausstellungen konzentrieren sich in der Regel auf die Geschichte, manchmal auch auf die Gegenwart, aber nur selten haben wir die Zukunft zum Thema. Die neue Schau verbindet alle drei Zeitebenen. Im Blickpunkt steht dabei Geschnow, also der Ort, an dem unser Museumsgebäude steht. Wir zeigen hier Entwürfe von Architekturstudenten der Technischen Universität in Prag. Es handelt sich um zwei Serien von Arbeiten. 2014 entwarfen die Studierenden im Auftrag des Stadtmuseums ein Gebäude für ein Prager Archäologiemuseum. Der Grund war, dass wir unzählige archäologische Funde in unseren Sammlungen haben. Diese können wir derzeit aber nur in einem einzigen Saal im Hauptgebäude zeigen. Nach den Entwürfen der Studierenden sind einige Jahre später noch in einem Atelier die Entwürfe für ein zweites Museumsgebäude entstanden. Das neue Gebäude soll den bisherigen Vorstellungen nach fast gegenüber dem jetzigen Museum entstehen. Das ist jenes Grundstück, auf dem früher der Bahnhof Prag-Geschnow stand. Dieser wurde in den 1980er Jahren angeblich wegen der Prager Stadtautobahn, der sogenannten Magistrale, stillgelegt. Vor genau 35 Jahren wurde das prächtige Bahnhofsgebäude in die Luft gesprengt. Dabei hatte es noch Ende der 1970er Jahre Überlegungen gegeben, den Bau in ein Museum umzuwandeln. Genau an diese Idee wird in der neuen Ausstellung erinnert. Der Ort Geschnow, nach dem 1875 einer der beiden Prager Kopfbahnhöfe benannt wurde, hat eine längere Geschichte. Pavla Státníková ist Kuratorin der Ausstellung. Tischnow war eine kleine Siedlung, über die nur wenige Berichte erhalten sind. Der Name wird schon in mittelalterlichen Dokumenten erwähnt. Ende des 15. Jahrhunderts verschwand die Ortschaft. Stattdessen entstand dort die Befestigung der Prager Neustadt, die von Karl IV. Gegründet wurde. Im 17. Jahrhundert wurde eine neue Barockbefestigung erbaut. Am Ende der Straße Petrská befand sich damals das Peterstor, das auch das Spitaltor genannt wurde. Später wurde das Tor verlegt, an den Ort, an dem heute die Straße Naporíčí in einen kleinen Platz mündet, über den die Magistrale führt. Tischnow wurde zu einem Ortsnamen, obwohl es die entsprechende Siedlung nicht mehr gab. Die Ausstellung zeigt zuerst auf einigen Bildern, wie es früher zwischen dem damaligen Prager Stadtrand und dem Spitalfeld aussah. Sie beschreibt anschließend den Abriss der Prager Stadtbefestigung und den Bau des sogenannten Café-Pavillons und des Bahnhofs Prag-Tischnow. Im Mittelpunkt stehen aber die Ideen für eine Erweiterung des Stadtmuseums.
Jak pro Muzeum hlavního města Prahy přetvořit na Těšnovské nádraží.
Das heutige Gebäude des Stadtmuseums ist aus einem Anbau an den ursprünglichen Kaffeehauspavillon entstanden. 1883 sei der Pavillon in ein Museum umgewandelt worden, erzählt Státníková. Schon in den 1880er Jahren wurde mit dem Bau eines größeren Gebäudes gerechnet. Die Idee wurde anschließend in die Tat umgesetzt und das Museumsgebäude konnte 1900 eröffnet werden. Aber schon damals gab es Pläne des Architekten Antonín Balšánek, nach dessen Entwurf das Museum erbaut wurde, sowie von anderen Architekten für eine Erweiterung des heutigen Gebäudes. Es war damals bereits klar, dass das Haus zu klein ist. Man kann sagen, dass während der ganzen Existenz des Stadtmuseums nach neuen Räumlichkeiten für die Sammlungen und ihre Präsentation gesucht wurde. Museumssammlungen umfassen über 1 Million Stücke. Laut Gesetz sollen eigentlich alle Gegenstände, die von nichtstaatlichen archäologischen Institutionen auf dem Gebiet der Hauptstadt gefunden werden, direkt im Stadtmuseum aufbewahrt werden. Doch dann würden die Sammlungen auf 8 Millionen einzelne Stücke aufgebläht. Deswegen denken die Mitarbeiter des Stadtmuseums, dass der Bau eines Archäologiemuseums lohnenswert sei. Seit Jahren mangelt es zudem an Räumlichkeiten für die Dauerausstellungen über die Prager Geschichte ab dem 19. Jahrhundert. Stattdessen werden nur zeitlich begrenzte Schauen veranstaltet. Die Kuratorin: Es wurde uns versprochen, dass wir das nicht weit entfernte Palais de Four nutzen könnten, das der Stadt gehört. In Frage kommt auch das Palais Glamgallas in der Altstadt. Dies ist alles jedoch noch unsicher. Mit dem Bau eines neuen Gebäudes hier in Těšnov wurde der Bedarf des Museums für einige Zeit befriedigt. Architekt Ladislav Lábus stellte bei der Eröffnung der Ausstellung die Entwürfe seiner Studierenden für ein neues Museumsgebäude vor.
In unserem Atelier waren auch Studentinnen aus China, die in Kanada studieren. Sie waren großzügig in ihren Arbeiten. Eine von ihnen hat ein Museumsgebäude entworfen, das die Stadtautobahn überbrücken würde. Das fand ich interessant.
Zu sehen sind auch Arbeiten von Studenten aus dem Atelier von Architekt Roman Kolski. Er findet, dass das nicht bebaute Grundstück, auf dem früher der Bahnhof stand, dem Stadtmuseum zur Verfügung gestellt werden sollte.
Das Problem besteht darin, dass reale Baupolitik nur ad hoc betrieben wird. Darum ist bis jetzt noch nirgendwo verankert, dass Těšnov dem Stadtmuseum als dem größten Regionalmuseum in Böhmen gehören soll.
Das finde ich schade.
Und welchen der Entwürfe findet die Kuratorin am besten? Mir gefallen einfache Formen, also vielleicht das Gebäude, mit dem an die Fassade des Bahnhofs Tischnow erinnert wird. Sehr beeindruckend finde ich zudem das Modell für ein Archäologiemuseum, an dessen Fassade archäologische Grabungsschichten verdeutlicht werden. Das Hauptgebäude des Stadtmuseums wird ab 14. Juni dieses Jahres für 2 Jahre geschlossen. Der Grund ist eine gründliche Restaurierung des Museums. Die Ausstellung mit dem Titel Tischnow Janáš ist noch bis zum 13. Juni im Prager Stadtmuseum zu sehen. Das Museum ist täglich außer Montag geöffnet, und zwar von 9 bis 18 Uhr. Und damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberger. Sie hörten Radio Prag International.